Osten. Im Osten geht die Sonne auf und morgens, wenn Aaron und Mose zu diesem Zelt der Begegnung gegangen sind, dann gucken sie nach Osten zu der Sonne, wo sich alles drum dreht, unser ganzer Planet, alles dreht sich um die Sonne. Und die Frage ist ja auch, worum drehst du dich? Ich drehe mich manchmal um, oh, die Projekte, um, oh, wie wird das mit den Finanzen hier? Die Schwedenfreizeit oder da irgendwie die Streitigkeiten oder das Thema oder Fußball-WM. All die Dinge, um die ich mich sonst drehe die ganze Zeit. Und dann den Point zu finden, zu sagen, ich gucke jetzt mal weg von all den Dingen, um die ich mich sonst die ganze Woche drehe. So ernsthaft und so wichtig die auch sein mögen. Ich wende mich ab und drehe mich um und gucke auf dieses Zeltheiligtum. Da gab es wie so einen großen Zaun drumherum und dann gab es einen Eingang. Und dieser Eingang ist ein totales Symbol für Jesus, der Zugang ist in Gottes Nähe. Und dann gehe ich vielleicht weiter und häufig, wenn die Leute da reingekommen sind, haben sie das Erste, was sie gemacht haben, irgendwie schon mal Lobpreis gemacht. Oder haben sich mit dieser Tür beschäftigt, mit Jesus und dass er der Zugang ist, warum wir in Gottes Nähe kommen können. Und dann gibt es da so einen Grill, wie so einen Kasten da vorne, so quadratisch. Das ist ein Opferaltar, da wurden Tiere verbrannt, umgebracht und das Blut vergossen als ein Zeichen für all den Murks. Und vor all den Mist, den wir Menschen auf dieser Welt anrichten. Und ich hoffe eigentlich, keine Ahnung, ich denke, ihr seid alle so schlau, dass ihr alle wisst, wovon ich meine. Dass ich da jetzt nicht viele Beispiele bringen muss, was hier auf der Welt los ist. Hier läuft doch irgendwie nichts mehr gerade. Und das, auch wo ich merke, wo ich Teil dieser Sache bin. Ich bin Opfer irgendwie natürlich auch von den Umständen, dass ich halt auch mir die Welt ja auch nicht so ausgesucht habe, in der ich lebe. Du ja auch nicht. Und irgendwie doch merkt man, umso älter man wird, man ist irgendwie auch Teil des Problems. Und das kann ich dort verbrennen und sagen, Jesus, es tut mir so leid, dass ich da irgendwie die Gedanken hatte. Es tut mir so leid, dass ich da aber am Ziel so völlig vorbeigegangen bin. Es tut mir leid, dass ich irgendwie dir untreu geworden bin. Und das dort alles loszuwerden an diesem Opferaltar, all das, was mich belastet. Und dann geht man weiter zu so einem Becken. Das ist so vor diesem eigentlichen Zelt. Und dort haben sich die Priester die Hände gewaschen, die Füße gewaschen. Und auch dann Jesus zu bitten, Jesus, bitte wasch mir die Füße. Wasch mir die Hände. Mach, dass ich wieder echt unschuldig werde, so wie Karl Collet. einfach dieser ganze Dreck, den man so im Laufe der Zeit oder auch man, die fiesen Dinge, die man an sich selber feststellt, mach mich rein, wasch mich rein. Und ich glaube, dass wir manchmal irgendwie in Gottes Gegenwart, dass wir irgendwie auch so sagen, mancher dreht sich um die Sonne und denkt sich, okay, jetzt wende ich mich mal auf Jesus zu. Ich wende mich von all dem ab, was ich sonst irgendwie so die ganze Woche über so denke und mache und tue, was mir alles so wichtig ist. Und ich gucke auf Jesus, lese was aus den Evangelien und so weiter. Und dann drehe ich mich wieder um und mache wieder von vorne. Nein, geh einen Schritt weiter, geh rein. Geh zu diesem Brandopferaltar, werd deine Sünden los, alles, was dein schlechtes Gewissen ist, werd es dort los. Aber geh da nicht weg, sondern geh weiter, geh zu diesem Becken und geh da noch weiter. Du bist ja noch gar nicht in dem Zelt eigentlich wirklich drin. Es gibt noch viel mehr intensive Begegnung mit Gott als bis dahin. In dem Zelt, ich habe euch mal so einen Grundriss mitgebracht, weil man ja nicht da reingucken kann. Da gab es zwei Räume. Der vordere Raum, der wurde das Heiligste genannt, und der hintere Raum das Allerheiligste. Und dort gibt es diese Station auf der linken Seite, der Leuchter. 7 Öllampen, die brennen, das einzige Licht, das Feuer in dieser Hütte, das Öl, was verbrennt. Und jeden Morgen und jeden Abend sind Aaron und seine Leute dahingegangen und haben Öl nachgefüllt. Und ich gehe zu Jesus und sage, Jesus, ich brauche auch irgendwie, ich bin leer an einigen Stellen. Ich brauche dein Öl, ich brauche dein Feuer, ich brauche deine Leidenschaft, ich brauche dein Licht in meinem Herzen. Meinen Frieden irgendwie habe ich verloren unterwegs in dieser Woche. Oder nach dem Gespräch irgendwie, keine Ahnung, war die Freude weg. Bitte füll mich wieder neu, ich bin leer. Dann drehe ich mich um, gehe zu diesem Schaubrotaltar, ein kleiner Altar, da lagen Brote und Weihrauch und auch so verschiedene Karaffen. Man geht davon aus, dass Wasser und Wein da drin war. Und auch das ist so ein Bild für Jesus, der sein Blut und sein Leben für mich gegeben hat, weil er mich liebt, weil er uns wirklich liebt. Und ich kann vielleicht einen Abend mal feiern, entweder in meiner Fantasie oder vielleicht auch zu Hause hast du etwas Brot oder etwas Traubensaft oder hast vielleicht auch Freunde, mit denen du das zusammen feierst, zu sagen, Jesus, ich möchte das so annehmen, sowas von annehmen. Alles davon, was du da gemacht hast, das soll irgendwie für mich gelten. Ich habe wahrscheinlich das meiste davon überhaupt nicht verstanden, aber es soll für mich gelten. Und dann kommt noch dieser Räucheraltar, wo Weihrauch verbrannt wurde. Da war immer so ein bisschen Dunst drin, wie bei so einer Nebelmaschine. Und das steht für die Gebete, die aufsteigen zu Gott. Mein Herz auszuschütten, alles, was so da ist. Und aus manchem Hilferuf wird an dieser Station ein Jubelschrei, jawohl. Wird wieder aus Hoffnungslosigkeit wieder Optimismus. Wird wieder eine andere Sicht, ein anderer Blickwinkel und neue Power. Und so weit waren wir zuletzt gekommen. Und dann gibt es einen Vorhang. Und dieser Räucheraltar, diese Gebete, die stehen so direkt vor diesem Eingang. Deswegen gibt es auch die Stelle, die ich gleich habe, die nimmt diesen Räucheraltar schon sozusagen zu diesem letzten Raum schon quasi mit dazu, weil das quasi direkt am Eingang steht. Aber da gibt es einen fetten Vorhang und dahinter steht die sogenannte Bundeslade. Und um die soll es heute gehen. Sorry für die lange Einleitung. Und ich glaube, dieser Raum ist das Allerheiligste. Und ich könnte mir vorstellen, dass es irgendwie auch in der Beziehung zu Jesus, es gibt noch irgendwie etwas, das Allerheiligste, wo, also es gibt noch viel, viel mehr, als was ich bisher erlebt habe an Heiligkeit. Und das, was jetzt kommt, das geht so ein bisschen um diese Richtung. Ein Vorgeschmack auf, was man dort erleben kann. Okay, lesen wir mal den Text aus dem Hebräerbrief, aus dem Neuen Testament. Nun gab es in diesem ersten Bund zwischen Gott und Israel Bestimmungen für den Gottesdienst und ein heiliges Zelt hier auf der Erde. Dieses Zelt hatte zwei Räume. Im ersten befanden sich ein Leuchter, ein Tisch und auf dem Tisch heilige Brote. Dieser Raum wurde Heiligtum genannt. Dann gab es einen Vorhang und hinter dem Vorhang lag der zweite Raum, der das Allerheiligste genannt wurde. In diesem Raum befanden sich ein goldener Räucheraltar und eine hölzerne Truhe, Bundeslade genannt, die ringsum vergoldet war. Die Truhe enthielt ein goldenes Gefäß mit etwas Manna, den Stab Aarons, der Triebe bekommen hatte, und die Steintafeln des Bundes mit den Geboten. Herrliche Cherubim, das sind Engelwesen, befanden sich oberhalb der Bundeslade. Ihre Flügel waren über den Deckel der Bundeslade, den Ort der Versöhnung, ausgebreitet. Das erwartet uns dort im Allerheiligsten. Die Bundeslade hat vielleicht so ausgesehen, vielleicht aber auch so. Die Maße wissen wir, es war eine Holztruhe, die komplett vergoldet war und so Engelwesen obendrauf. Und drei Dinge waren drin. Alles, was in diesem Zelt der Begegnung uns erwartet, ist auf jeden Fall total krasse Symbolik, totale Hinweise da drauf. Und das Erste, was wir in dieser Bundeslade finden, ist Manna. Wer weiß, was Manna ist? Brot. Essen. Genau. Wer weiß, was das Wort Manna heißt, übersetzt? Süß. Ja. Es gibt auch eine Übersetzung, die sagt, es heißt übersetzt, was ist das? Was ist das? Manna heißt, was ist das? Das Volk Israel war in Ägypten in der Sklaverei, ist auf dem Weg ins gelobte Land, aber auf diesem Weg in das gelobte Land gehen sie durch eine Wüste und das ist hart. Ich war noch nie in der Wüste, muss ich sagen. Aber ich gucke beispielsweise Seven vs. Wild. Und da sind irgendwelche Überlebenskünstler mit teilweise auch mit so ein paar guten Ausrüstungsgegenstände. Sie sind vielleicht irgendwie in Schweden, da sind noch Fische drumherum und es sind Beeren, die man essen kann. Es sind Pilze da und trotzdem können die sich auch schon da eigentlich nicht ernähren. Ohne irgendwo fast zu kollabieren vor Hunger. Selbst in Schweden ist das schwierig zu überleben, sich damit zu ernähren. Aber in der Wüste sich mit über 100.000 Leuten zu ernähren, über Wochen, über Monate, über Jahre, ist ein Riesenproblem. Und genauso haben sie das damals auch gesehen, haben gesagt, hey, wie soll das funktionieren? Wir sind hier in der Wüste, hier ist nichts. Es ist nachts kalt, es ist tagsüber heiß, es ist hier nichts zu essen, es ist hygienisch die Katastrophe überhaupt. Wir sterben hier alle, wir sterben alle. Und Gott tut ein Wunder und jeden Morgen liegt um die Zelte liegen sowas so grießartige Körner, die sie einsammeln können. Und sie können daraus irgendwie Kuchen machen und Fladen und Brot und klar ein bisschen einseitig, aber es ist irgendwie da. und es bringt sie durch. Und das ist eine Erinnerung da drin, Gott kümmert sich um seine Leute und will dich versorgen. Ich habe so ein bisschen überlegt, wenn die Bundeslade jetzt vielleicht so nur für mich und vielleicht auch für den Jean kreiert wäre, dann könnte vielleicht in der Bundeslade nicht ein Krug mit Manna sein, sondern ein Krug mit Maß oder mit Liptunik. Eine Dose Eistee könnte da drin sein. Ich will euch kurz erklären, warum. Aber immer wenn ich Lipton-Eistee sehe, dann denke ich an etwas. Und ich glaube, dem Jean geht es mindestens genauso und der Anne geht es genauso. Und der Klaus und dem Hannes und ja, der Anke geht es genauso. In der Zeit vor, wie lange ist es her? 23 Jahren haben wir unser erstes Kind bekommen und war gleichzeitig in dem Moment, haben wir den Umbau gestartet. Und es war die Zeit der totalen Überforderung, weil wir erstmal lernen mussten, Eltern zu werden. Zweitens mussten wir irgendwie, hatten wir viel zu wenig Schlaf. Drittens war irgendwie eine Umbauphase und ich hatte von handwerklichen Dingen überhaupt gar keine Ahnung. Und nebenbei auch noch eine Gemeinde irgendwie, die man leitet und arbeiten und so weiter. Irgendwie alles eine Zeit der totalen Überforderung. Und Gott hat uns so viele Symbole gegeben. Ich achte auf euch. Und ich könnte die ganze Predigt jetzt hier abbrechen und euch nur Dönekes und Storys erzählen, wie Gott uns übernatürlich versorgt hat, unter anderem durch viele Europaletten Lipton-Eistee. Wir haben auf der ganzen Baustelle in der ganzen Zeit so viel Eistee getrunken, dass wir es hinterher nicht mehr sehen konnten. Alle unsere Leute, die zum Helfen kamen, es gab immer Lipton-Eistee überall und es gab eine Veränderung vom Dosenpfand. Die durften die nicht mehr verkaufen, die wollten die aber auch nicht entsorgen. Dann hat jemand überlegt, die nach Afrika zu verschiffen. Das ging aber wegen den Zollbestimmungen nicht, das war Jeans Vater. Und dann mussten die irgendwelche Leute trinken, die dann nicht hinter beim Dosenpfand mogeln. Und das waren wir und es waren Berge von Lipton-Eistee. Hä? Wie viele Paletten? Das waren mehrere Paletten, ne? 4 oder 5 Euro Paletten. Oder 20? Ich weiß, es war auf jeden Fall Unmengen. Und wir hatten noch so viel mehr Dinge erlebt. Das war so irre, was da plötzlich an Dingen gekommen sind. Dann fragt einer nach, brauchst du zufällig ein Dachflächenfenster? Hat sich in meinem ganzen Leben hat mich noch nicht keiner gefragt, ob ich ein Dachflächenfenster brauche, aber nur in dem Moment, als ich es brauchte. Und auch wir als Gemeinde haben so viele Dinge erlebt in den 18 Jahren, wo wir jetzt hier sind. Wir konnten das hier nie bezahlen, nie. Und ich weiß noch, Mann, ich, keine Ahnung, habe mir manchmal da so gegrübelt darüber, wie mag das werden, wir können das doch niemals bezahlen, nie. Und irgendwie alle anderen waren so ein bisschen entspannt, so. Und ich habe da doch häufig irgendwie wesentlich mehr zu kämpfen gehabt. Und ich weiß noch einmal, Heiligabend, kurz nach der Vertragsunterschrift, war ich wieder voller Sorge und habe nochmal auf unser Konto geguckt und da sind da 20.000 Euro von Leuten, die ich noch nicht mal kenne. Gott versorgt uns. Ein Krug mit Manna. Und ich glaube im Allerheiligsten, das wieder neu zu erleben. Gott versorgt mich. Ja, es ist eine Wüste. Ja, es hat nicht alles perfekt gemacht. Es hat nicht alles easy gemacht. Es war nicht irgendwie, es ist nicht leicht. Und es ist auch kein Wohlstandsevangelium, wo alles irgendwie immer besser wird und keine Probleme mehr sind. Aber Gottes Versorgung, zu glauben, Gott kümmert sich um mich. Das wäre doch super. Manna. Kannst du gerne mal weiterklicken. Gottes Versorgung. Das zweite, was da liegt, ist der Stab Aarons, der Blüten, Blätter und Früchte getragen hat. Das ist ja echt ein tolles Bild. Da ist so der Stab von Aaron und ein totes Stück Holz ja letztendlich. Und das geht ja auch überhaupt gar nicht, dass dann plötzlich da wieder neue Zweige dran wachsen und Blätter und Blüten und hinterher sogar auch noch Mandeln dran wachsen. Das ist ja echt eine tolle Sache. Aber wie kam es eigentlich dazu? Und ich würde die Story, ich kürze sie ein bisschen ab, aber die Story ist schrecklich. Die Story ist so hart und bitter. Die Leute sind in der Wüste zwischen der Sklaverei, da sind sie gerade raus, sind aber auch noch nicht im gelobten Land und haben so viele Wunder erlebt, haben das Manna erlebt und trotzdem gibt es einen riesengroßen Streit und Zoff. Korach und ein paar andere Männer und noch 250 angesehene Männer fangen an, richtig heftig gegen Mose und Aaron, die damals die Führer oder Leiter des, Führer ist das falsche Wort jetzt vielleicht, aber die Leiter des, der Gemeinde da waren, an ja, einen Streit aufzuziehen und es gibt eine ganz doofe Situation. Man kann sich das mal durchlesen. Ich will jetzt gar nicht so sehr im Detail darauf eingehen. Aber ich glaube auch, dass so diese Streit und Uneinigkeit ist so krass, ist so gefährlich. Er hat so ein riesen Zerstörungspotenzial in Gemeinden zwischen Menschen. Und das ist so eine schwierige Situation. Am Ende sind über 10.000 Leute gestorben. Das ist wirklich eine schreckliche Situation. Und immer noch waren die Leute irgendwie sauer auf Aaron und Mose und haben ihnen noch die Schuld dafür gegeben. Und ganz am Schluss sagt irgendwie Mose, okay, wir machen jetzt Folgendes. Wen supportet Gott? Wir sind hier 12 große Familienstämme. Jeder Stamm hat einen Stammesleiter und jeder hat davon so einen Wanderstab. Jeder bringt mal seinen Stab mit dabei, ritzt da oder schreibt da seinen Namen drauf. Da gab es ja Ruben, Naphtali, Gad, Ascher, wie die alle hießen. Und dann gibt es ja noch den Stamm Levi, der so die Priester stellt. Und Aaron ist einer von dem Stamm Levi. Und der schreibt da drauf Aaron. Und wir legen mal diese 12 Wanderstäbe auf die Bundeslade und gucken mal, was passiert. Und dann passiert Folgendes. Als Mose am nächsten Tag das Zelt Gottes betrat, da grünte der Stab Aarons vom Stamm Levi. Er hatte Blätter und Blüten getrieben und trug Mandeln. Und irgendwie haben auch Leute erkannt, okay, Gott stellt sich extrem zu diesem Typ, der natürlich auch richtig, richtig großen Bockmist gemacht hat an einigen Stellen. Das berichtet die Bibel auch. Aber er stellt sich voll hinter ihn. Und ich glaube, dass dieser Stab Aarons, die Begegnung in deinem, wenn du betest und du entdeckst dort diesen Stab, dann sollte dich daran erinnern, dass Gott dein Rückhalt sein möchte. Mir ist kein besseres Wort eingefallen als Rückhalt. Ich hatte so Schutz, Support, Befürworter, Starkmacher, der dich supportet. Und natürlich ist es ja nie schwarz und weiß und so weiter, dass jetzt in jedem Konflikt, den du hast oder in jeder Schwierigkeit, die du hast, in jeder Auseinandersetzung, dass immer die anderen schuld sind und du bist immer am Recht, sondern das ist ja ganz häufig in der irgendwie beides und manchmal bist auch nur du schuld oder nur ich schuld. Aber Gottes Support zu haben. Und gerade es gibt so viele Menschen, die, ich glaube, da wie nichts anderes drunter leiden. Millionen von Menschen, die so arm sind, dass sie keine Chance haben, dass sie gegen sich die Reichen gefühlt haben oder die Mächtigen haben und die lassen ihnen keine Chance. Und sie sind im Recht. Eigentlich sind sie im Recht. Hätten sie das gleiche Recht auf Wasser, das gleiche Recht auf medizinische Versorgung, aber sie haben keine Chance. Und dass Gott auf der Seite der Armen steht, auf der Seite der Unterdrückten steht und auch auf deiner Seite stehen möchte. Und ich glaube, das zu erfahren, ist Teil des Allerheiligsten, was man erleben kann. Ich habe eine Geschichte noch mitgebracht, die das für mich irgendwie auch so ein bisschen symbolisiert, weil es vielleicht so ein bisschen, vielleicht irgendwie auch nachvollziehbar macht, was ich meine. Es gibt eine Geschichte, da hat ein berühmter polnischer Pianist, Komponist und sogar Politiker in New York ein Konzert gegeben, was schon 6 Monate vorher ausverkauft war. Und unter anderem war bei diesem Konzert auch eine Mama mit ihrem 9-jährigen Sohn. Und sie hielt das für eine gute Idee, ihren 9-jährigen Sohn mitzunehmen, weil der hatte auch Klavierunterricht, hatte aber die Motivation am Klavierspielen total verloren und dachte, das könnte ihn jetzt nochmal so richtig motivieren, neu anfangen zu üben. So hatte sie ihn in einen Anzug gesteckt und mit in diesen Konzertsaal gebracht. Aber es war immer noch ein 9-jähriger Junge und der hatte irgendwie keinen Bock. Es hat sich ewig gezogen, bis es losgeht, dann wollte der auf Klo, dann mussten wieder alle aufstehen in der Konzertreihe und dann wollte er nicht still sitzen, dann wollte er aufstehen, dann wollte er rumrennen. Und irgendwann war auch die Mutter richtig zornig und sagte, jetzt bleib endlich mal sitzen hier. Hat dann aber doch irgendwie die Nerven, also wieder den Blick verloren und hat dann mit der Nachbarin angefangen zu quatschen. Und dann hat sich der Sohn wieder davon geschlichen, aber diesmal ist er ja Richtung Bühne gegangen. Auf den Flügel zu. Die Mutter entdeckte ihren Sohn und auch ein Geraune im Saal ging los und alle so, ey, halt mal den Jungen da auf. Und auch die Mutter schrie, komm zurück. Und der Junge erschrak und aber statt irgendwie zurückzulaufen, tritt er die Flucht nach vorne an, auf diesen Flügel zu, setzte sich und spielte den Flohwalzer. Kennt ihr das? Kann sogar ich spielen. Und die Leute natürlich, die haben musikalische Leckerbissen erwartet. Nicht so ein das ist ein, keine Ahnung, das war sicher ein sauteures Gerät. Jetzt sitzt da so ein kleiner Kerl da dran, holt ihn sofort da runter. Ein großes Gebuhr, die Security wurde benachrichtigt. Der Komponist hat das irgendwie mitbekommen. Paderewski hieß er. Scheinbar war die Garderobe direkt an Bühnennähe. Er zog sein Sakko an und betrat die Bühne. Sagte den Security-Leuten, nee, lass den mal in Ruhe. Der Saal wurde total still. Der Komponist ging an den kleinen Jungen ran und sagte ganz still zu ihm, spiel einfach weiter. Spiel weiter. Und er setzte sich neben den Jungen, legte seinen Arm um ihn und sagte, spiel einfach weiter, du machst das sehr gut. Und fing an, auf die Melodie des Flohwalzers zu improvisieren und ein Konzert dazu zu spielen. Und während dem ganzen Lied sagte er immer wieder, spiel einfach weiter, du machst das sehr gut, spiel weiter. Wie toll wäre das, das zu erleben, dass Gott sich zu dir setzt, zu deinem Leben, was manchmal so klein und so, vielleicht ist wie der Flohwalzer, zu spielen. Und gerade wenn es irgendwie auch noch Zeiten gibt, wo du das Gefühl hast, alle buhen dich aus oder es ist alles sehr, sehr schlecht oder sehr, sehr viel Widerstand da oder nichts scheint zu klappen, dass Gott sich neben dich setzt, seine Hand um deine legt und sagt, spiel einfach weiter. Spiel weiter, wir machen was draus. Gottes Support und Rückhalt, wie toll wäre das, das zu erleben, das neu zu glauben. Ich glaube, dass es da wenig Schöneres gibt. Die beiden Steintafeln der 10 Gebote. Gerne weiterklicken. Die lagen da auch noch drin. 2 Tafeln mit den 10 Geboten. Sehr, sehr bekannt, die 10 Gebote. Du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen. Das sind so die, die jeder so ad hoc sagen kann, wenn man jetzt auf der Straße eine Umfrage machen würde. Und das sind sozusagen auch die Bundestafeln, die Gott mit dem Volk gemacht hat. Er hat gesagt, hey, ich möchte mit euch einen Bund schließen und das sind meine Bedingungen. Das ist sozusagen, das sind die Tafeln des Bundes, den ich mit euch habe. Und ich glaube, das ist das Nächste, worüber ich mich freue, dass Gott mit uns einen Bund schließen will. Einen Bund fürs Leben. Und auch das ist so großartig, einen Bund fürs Leben zu haben. Irgendwann kommt der Moment, da sind wir wahrscheinlich alle irgendwo in einem Pflegeheim und das Geld ist irgendwie weg. Und das, was man alles vorher konnte an Fähigkeiten, das ist auch irgendwann weg. Und viele von den guten Freunden, die man hatte, die gibt es auch nicht mehr, weil die vielleicht auch schon verstorben sind. Es gibt Momente, da geht alles langsam weg. Aber einen Bund fürs Leben zu haben, der dann da ist, der gleiche Jesus, der gleiche Gott, der sagt, ich habe mit dir einen Bund geschlossen, von Anfang bis zum Ende und bis darüber hinaus. Ist so riesig, sich in seiner Hand zu wissen, in allen Schwierigkeiten, in allem Streit, in aller Wüste, die wir manchmal haben. Wow, wie cool ist das denn? Und dann war auf dieser Kiste ein Deckel drauf, mit so 2 Engelsfiguren. Und auch dazu mal eine Bibelstelle noch. Und dieser Deckel wurde auch der Ort der Versöhnung genannt oder der Gnadenthron. Und jedes Mal, wenn Mose in das Zelt Gottes ging, um mit ihm zu reden, hörte er die Stimme von der Deckplatte her, die auf der Bundeslade ruhte. Und zwar von dem Raum zwischen den beiden Cherubim. Auf diese Weise sprach Gott zu ihm. Die nächste Seite, glaube ich. Entschuldigung. Auf diese Weise sprach Gott zu ihm. Gottes Stimme zu hören. Das war so wie der Thron Gottes, der Gnadenthron, so heißt es in einigen Übersetzungen, der Thron der Gnade, der Ort der Versöhnung. Dort hat Mose Gottes Stimme gehört. Wow, das ist so, so gut, an diesen Ort zu gelangen, wo wir Gottes Support haben, Gottes Rückendeckung, Gottes Versorgung, den Bund fürs Leben und seine Stimme hören. Das einzige Problem ist nur, dieses Allerheiligste durfte damals nur einer rein. Und das war der oberste Priester. Und er durfte auch nicht immer da rein, nur einmal im Jahr. Diesen Zustand, diesen Ort, kann man nur einmal im Jahr und nur eine Person auf der ganzen Welt betreten. Schade. Wäre total gut gewesen, wenn wir da auch hätten rein dürfen. Aber eigentlich, das ist zu. Da ging kein anderer rein. Außer doch, nee, Moment. Es gab eine Ausnahme. Mose. Der, warum auch immer, für den galt das irgendwie nicht. Mose durfte da irgendwie auch immer wieder so, ich weiß nicht, ob jeden Tag oder so, aber der durfte irgendwie durchgehen. Auch ohne einmal im Jahr, auch ohne irgendwie noch vorher da so gewisse rituelle Handlungen zu machen. Warum hatte der denn da so eine besondere Stellung? Und ich glaube, dass das so ein Hinweis ist, auch auf die Zeit, in der wir heute leben, dass auch wir, dass Gott dir eine Sonderstellung geben möchte. Ein dicker Vorhang trennt das Heilige vom Allerheiligsten. Und dieser Vorhang, den gab es auch später im Tempel. Und das war nicht nur so ein Vorhang, das war so fast ein dicker, massiver Teppich. Der war über 10 Zentimeter dick. Also ein richtig schweres Gerät, was da hing. Und das trennte das Allerheiligste vom Heiligen ab. Und als Jesus gestorben ist, ist dieser Vorhang zerrissen. Ich habe euch mal 3 Bibelstellen mitgebracht, wo das steht. An 3 Stellen. Matthäus. Im selben Augenblick, als Jesus gestorben ist, zerriss im Tempel der Vorhang vor dem Allerheiligsten von oben bis unten. Markus. Im selben Augenblick zerriss im Tempel der Vorhang vor dem Allerheiligsten von oben bis unten. Lukas. Am Mittag wurde es plötzlich im ganzen Land dunkel. Die Finsternis dauerte 3 Stunden. In dieser Zeit war die Sonne nicht zu sehen. Dann zerriss im Tempel der Vorhang vor dem Allerheiligsten mitten in 2. Und ich glaube, das heißt, dass der Vorhang durch Jesus aufgehoben ist, dass der Weg frei ist, dass wir Zugang dazu haben. Es ist ein Weg, ja. Es ist irgendwie ein Weg. Es ist auch nicht irgendwie, es ist immer noch das Allerheiligste. Es ist immer noch was Besonderes. Es ist immer noch etwas wie vielleicht ein romantischer Ort oder eine romantische Situation, die kann man, das ist schon was Besonderes. Aber es ist frei. So ein bisschen wie Mose, der durchgehen konnte. So wie Jesus, der durchgegangen ist und der für uns so einen Weg bis in den Himmel irgendwie aufgemacht hat. Amen. Ihr Band, kommt gerne mal nach vorne.